Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir haben hier Auszüge vor uns liegen aus einem Text: Atempflege, Salutogenese und Atemarbeit. Klingt vielleicht erstmal ja ein bisschen technisch, oder? Aber unser Ziel ist es heute, gemeinsam mit Ihnen zu entschlüsseln, was da eigentlich dahinter steckt.
Genau.
Es geht um die bewusste Pflege des Atems und um Salutogenese, also ein Konzept, das fragt, wie Gesundheit entsteht und auch erhalten bleibt.
Ja.
Der Text, der verspricht da tiefe Einblicke und legt nahe, der Atem, also dieses alltägliche Phänomen, dass das ein Schlüssel sein könnte für Wohlbefinden und sogar zur Selbstfindung. Ja, das ist doch eine steile These, oder? Wie kann etwas so, naja, Selbstverständliches wie Atmen so eine grundlegende Rolle spielen? Lassen Sie uns das mal gemeinsam untersuchen. Wir gehen jetzt die Kernideen durch, um rauszufinden, was Sie da vielleicht für sich mitnehmen können. Also fangen wir direkt an. Atempflege.
Ja.
Das klingt so sanft fast, fürsorglich. Der Text stellt ja auch einen Bezug her zur christlichen Barmherzigkeit, zur Pflege von Natur, Kultur. Was genau meint die Quelle denn hier mit Atempflege? Ist das eine Art Technik?
Das ist ein wichtiger Punkt. Gleich zu Beginn, die Quelle betont nämlich ganz ausdrücklich, Atempflege ist hier nicht als spezifische Therapieform gedacht oder als Technik,
Ah, okay.
sondern vielmehr als eine grundlegende Haltung, eine Gesinnung, so wird es genannt.
Eine Haltung?
Ja, es geht darum, den eigenen Atem bewusst wahrzunehmen, ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Fast so, als wäre er, ja, eine eigene Wesenheit.
Eine Wesenheit, das ist ja interessant, fast personifiziert.
Genau, das trifft es gut. Es ist eine Einladung, die Kraft, die Qualität des eigenen Atems zu erahnen, wertzuschätzen. Der Ausgangspunkt ist also die alltägliche Bewusstwerdung. Ganz einfach erstmal.
Also eine Beziehung zum Atem aufbauen sozusagen.
Ja, kann man so sagen. Den Atem eben nicht nur als mechanischen Vorgang sehen. Lunge füllt sich, Zwerchfell bewegt sich, sondern seine Bedeutung für unser ganzes Sein erkennen. Eben von diesen körperlichen Aspekten bis hin zu dem, was der Text die geistige Atemwirklichkeit nennt.
Geistige Atemwirklichkeit. Was kann man sich darunter vorstellen?
Naja, vielleicht die Erfahrung, dass der Atem über das rein physische hinausgeht, dass er uns ein Gefühl von Lebendigkeit gibt, vielleicht auch von innerer Weite oder ja, Verbundenheit. Es ist eine Art ehrfürchtiges Sorgen um diesen Lebensprozess.
Und diese Haltung, dieses Sorgen soll dann helfen, seinen Platz in der Schöpfung einzunehmen. Das klingt ja sehr, fundamental. Geht's da um Spiritualität?
Es geht um ein Gefühl des Eingewobenseins, so nennt es der Text. Also die Erfahrung, ich bin nicht isoliert, sondern Teil von was Größerem, Natur, Kosmos, der schöpferische Gedanke, wie es da heißt.
Okay.
Und dieses Gefühl der Verbundenheit, das wird als Basis gesehen, als Basis für unsere Fähigkeit, überhaupt körperlich, seelisch, geistig was erleben zu können. Also ja, da ist durchaus eine spirituelle Dimension drin, aber nicht zwingend religiös. Eher dieses Empfinden einer tiefen Verbindung.
Und wie macht man das im Alltag? Einfach ab und zu bewusst atmen?
Die Betonung liegt sehr auf dem Hier und Jetzt,
Aha.
auf dem Gegenwartsbewusstsein. Atemfledi ist laut Quelle keine Technik für die Zukunft oder um Vergangenes zu analysieren, sondern ein achtsames Geschehen. Jetzt, in diesem Moment.
Okay.
Es geht darum, den natürlichen Rhythmus im Atem zu entdecken. Die Anspannung beim Einatmen, die Entspannung beim Ausatmen und ganz wichtig, die Pausen. Die Ruhe dazwischen.
Die Pausen, ja, die übersieht man leicht.
Genau. Aber die sind entscheidend für Regeneration, für Balance. Und durch diese Zuwendung zum Atem offenbart sich das Leben selbst als dynamischer Prozess.
Okay, verstanden. Atempflege also als Haltung. Bewusste Präsenz, Verbundenheit. Das ist die Grundlage. Jetzt kommt der zweite große Begriff. Salutogenese. Salus für Heil, Genesis für Entstehung. Entwickelt von Aaron Antonowski. Und hier wird's, ja, wie Sie sagten, spannend, weil der Ansatz die übliche medizinische Sicht quasi umdreht.
Das stimmt. Die traditionelle Medizin, die Pathogenese, fragt ja meistens, was macht krank?
Ja.
Die Salutogenese fragt genau andersherum. Was erhält uns gesund? Oder wie entsteht Gesundheit überhaupt? Das ist ein fundamental anderer Blickwinkel.
Okay.
Und Antonowski hat Gesundheit und Krankheit auch nicht als zwei getrennte Zustände gesehen. Also entweder gesund oder krank, sondern als Pole auf einem Kontinuum. Wir alle bewegen uns ständig auf dieser Achse hin und her. Mal mehr Richtung Gesundheit, mal mehr Richtung Krankheit.
Das heißt, niemand ist 100% gesund oder 100% krank. Das ist ja schon mal entlastend irgendwie.
Ja, genau.
Und wie passt da der Stress rein? Den sehen wir ja meistens negativ.
Antonowski hatte da eine differenziertere Sicht. Stressoren, also alles, was potenziell Stress auslöst, von außen, von innen, sind nicht per se negativ. Sie gehören zum Leben.
Mhm.
Er sah sie auch als Stimulanz, als Anreize. Klar, sie erzeugen Spannungszustände im Organismus, mal Über-, mal Unterspannung. Aber sie führen nicht automatisch zur Krankheit. Entscheidend ist, wie gehen wir damit um? Welche Ressourcen haben wir?
Das ist wirklich ein wichtiger Perspektivwechsel. Nicht nur auf Defizite schauen, sondern auf die Stärkung der Ressourcen, auf die Gesundheitshaltung. Was kann aus Herausforderungen positiv entstehen? Der Text erwähnt da den informierten Leib. Was ist das?
Das ist eine schöne Umschreibung dafür, dass unser Körper eine Art innere Weisheit hat.
Aha.
Der Text spricht von einem schöpferischen Ordnungsprinzip, das in uns wirkt und immer nach Gleichgewicht strebt, nach Homöostase. Der informierte Leib weiß sozusagen intuitiv, was er braucht, um sich zu regulieren. Die Frage ist nur, hören wir drauf, vertrauen wir dem?
Und da kommt dann dieses Kernstück von Antonowski ins Spiel, das Kohärenzgefühl, richtig? Das scheint ja der entscheidende Faktor zu sein.
Genau. Das Kohärenzgefühl oder Sense of Coherence, SOC, das ist das zentrale Konzept. Antonowski beschreibt es als ein tiefgreifendes, überdauerndes, aber auch dynamisches Gefühl des Vertrauens.
Vertrauen?
Ja, eine grundlegende Lebenseinstellung, eine Orientierung, die ausdrückt, inwieweit man dieses Vertrauen hat, dass erstens die Anforderungen des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind.
Okay, das verstehen.
Genau. Zweitens, dass einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um diesen Anforderungen zu begegnen.
Die Handhabbarkeit.
Richtig. Und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, für die es sich lohnt, sich zu engagieren.
Also der Sinn dahinter.
Der Sinn, die Bedeutsamkeit, genau.
Das klingt nach einer sehr, ja, resilienten Haltung. Vertrauen in die Welt, in die eigenen Fähigkeiten, in den Sinn. Der Text deutet ja auch an, dass das auf eine Art Lebensvision hinweist, die die Welt als zusammenhängend und weise erkennt. Man vertraut auf eine geistige Führung. Das klingt wieder spirituell.
Ja, das Kohärenzgefühl hat sicher eine existenzielle, vielleicht spirituelle Komponente, je nachdem, wie man es sieht. Es geht um das Vertrauen, dass das Leben nicht nur Chaos ist, sondern einen inneren Zusammenhang hat. Und dieses Vertrauen gibt die Kraft, Herausforderungen nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Aufgaben. Aufgaben, die unsere Sinne fordern, unsere Kreativität. Der Text sagt ja schön, wenn der Mensch die Sinne nutzt, erhält das Leben seinen Sinn. Probleme werden zu Chancen.
Und das Gute ist, diese Haltung, dieses Kohärenzgefühl ist erlernbar. Es basiert auf drei Komponenten, haben Sie gesagt. Gehen wir die noch mal kurz durch? Die erste war Verstehbarkeit.
Genau, Verstehbarkeit, Comprehensibility. Das ist die kognitive Seite. Also das Ausmaß, in dem wir Ereignisse, Reize von innen, von außen als kognitiv sinnvoll wahrnehmen.
Sinnvoll, also nicht chaotisch.
Richtig. Als geordnet, strukturiert, klar. Nicht als zufälligen Lärm. Selbst Unerwartetes oder Bedrohliches kann so irgendwie eingeordnet werden. Der Text nennt das Gedankenhygiene.
Gedankenhygiene. Gefällt mir. Also die Denkmuster so pflegen, dass man die Welt als begreifbar erlebt, auch wenn man nicht alles sofort kapiert.
Ja, genau das ist gemeint. Die Zuversicht, dass man Zusammenhänge erkennen kann, auch wenn es dauert. Das Gegenteil wäre das Gefühl, ohnmächtig ausgeliefert zu sein.
Okay. Und die zweite Komponente?
Handhabbarkeit. Handhabbarkeit oder Bewältigkeit, Manageability. Das ist die instrumental-behaviorale Dimension.
Was heißt das konkret?
Das ist die Überzeugung. Ich verfüge über ausreichende Ressourcen, um die Anforderungen zu meistern.
Ressourcen wie?
Eigene Fähigkeiten, klar. Aber auch Unterstützung durch andere. Geld, Wissen, vielleicht auch Glaube. Das Gefühl, ich schaffe das oder ich weiß, wo ich Hilfe kriege.
Ah, ja.
Krisen sind dann keine unlösbaren Probleme, sondern eben Herausforderungen, die uns auf unsere Ressourcen hinweisen. Der Text zieht da ja auch Vergleiche wie das tägliche Manna oder die Christuskraft. Das sind natürlich Bilder aus der Quelle, die dieses Vertrauen in vorhandene Unterstützung illustrieren sollen.
Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und die dritte Säule?
Die Sinnhaftigkeit oder Bedeutsamkeit, Meaningfulness, das ist die motivationale Komponente. Für Antonowski die wichtigste.
Warum die wichtigste?
Weil sie beschreibt, inwieweit wir das Leben emotional als sinnvoll empfinden. Dass es Bereiche gibt, die uns wichtig sind, wo es sich lohnt, Energie reinzustecken.
Mhm.
Herausforderungen sind dann keine Last, der man ausweicht, sondern Teil des Weges. Das persönliche Los heißt es im Text. Man lässt sich drauf ein, weil man einen Sinn darin sieht. Ohne Sinnhaftigkeit, sagt Antonowski, fehlt die Motivation, die Welt überhaupt verstehen zu wollen oder Ressourcen zu mobilisieren.
Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit. Das ist also das Kohärenzgefühl. Der Schutzschild, der uns Richtung Gesundheit lenkt. Gesundheit als Einklang, als Übereinstimmung mit sich und der Welt, schreibt der Text, sogar als Erkenntnis, dass Körper, Seele, Geist eins sind, vom Göttlichen durchdrungen. Und dieser Organismus, der sich selbst reguliert. So, und jetzt die Brücke. Wie hängt das mit der Atempflege vom Anfang zusammen?
Ja, und genau da schließt sich der Kreis auf, faszinierenderweise. Die Quelle sagt, diese salutogenetische Sichtweise, also das Ansprechen des gesunden Kerns, das Fördern der Ressourcen, des Kohärenzgefühls, das ist direkt in der Arbeit mit dem Atem, in der Atempflege enthalten.
Ach was?
Doch. Die Atempflege wird sogar mit der ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wortes Therapoien verbunden.
Therapeuin, Therapie, klar.
Ja, aber die Bedeutung ist viel breiter. Eben auch pflegen, hegen, fördern, dienen.
Ah, okay.
Und genau so soll Atempflege wirken. Sie pflegt und fördert den gesunden Kern. Ganz im Sinne der Salutogenese. Sie hilft, das Kohärenzgefühl ganz konkret zu stärken.
Das ist ein starkes Argument. Wie soll das praktisch gehen? Welche konkreten Wirkungen schreibt der Text der Atempflege dazu auf das Kohärenzgefühl?
Also da wird einiges genannt. Zum Beispiel Förderung der leiblichen Erfahrung und der Selbstregulation.
Mhm.
Durchs bewusste Atmen spüren wir den Körper besser, nehmen Spannungen wahr, lernen sie zu regulieren. Stichwort eutotonische Entspannung, also Wohlspannung statt Verkrampfung.
Und das stärkt die Handhabbarkeit. Weil ich merke, ich kann was tun.
Genau, ich kann meinen Zustand beeinflussen. Dann Förderung von Selbstwahrnehmung und Selbstempfindung. Wenn ich den Atem beobachte, beobachte ich mich ja selbst auf einer tiefen Ebene. Das führt zu besserem Verständnis für eigene Reaktionen, Bedürfnisse.
Also zur Verstehbarkeit.
Richtig. Und eng damit verbunden. Ein bejahender, positiver Selbstbezug. Wer sich besser spürt und regulieren kann, entwickelt oft mehr Selbstakzeptanz.
Und die Sinnhaftigkeit, kommt die auch vor?
Ja, explizit. Atempflege soll auch Einsicht und Sinnerschließung fördern. Das ist die dritte Säule. Indem wir uns mit diesem fundamentalen Lebensrhythmus verbinden, können wir, so der Text, eine tiefere Verbindung zum Leben spüren, zum eigenen Platz darin. Das kann Sinn nähren.
Okay.
Und dann werden noch weitere Effekte genannt. Mehr Empathie, wer sich selbst spürt, spürt oft auch andere besser. Kreative Erlebnismöglichkeiten, bessere Kontaktfähigkeit, mehr Motivation für den Alltag, Entwicklung von Zukunftsperspektiven. Alles Dinge, die zu einem starken Kohärenzgefühl beitragen.
Das ist ja eine ganze Menge. Das Burnout-Beispiel im Text macht die Verbindung ja auch sehr, ja, greifbar. Stress, Überlastung führen dazu, dass Menschen dieses Lebensmittelatem, wie es heißt, nicht mehr richtig pflegen.
Genau.
Man atmet flach, hält die Luft an, es fehlt der Sauerstoff fürs Lebensfeuer, die Energie fehlt. Diese Redewendungen, atemlos sein, aus dem Atem kommen.
Absolut, das spiegelt das wider. Und die Quelle sagt, allein die Bewusstwerdung dieser Zusammenhänge ist schon der erste wichtige Schritt, um das innere Feuer wieder zu entfachen.
Mhm.
Und Atempflege sei dann besonders wirksam, wenn sie eben nicht nur Symptome lindert, sondern auf die Entfaltung des individuellen Kerns zielt, des Potenzials. Und zwar, wichtiger Zusatz, mit Blick aufs Gemeinwohl, nicht egozentrisch. Und wenn sie hilft, einen spirituellen Sinn für Lebenszusammenhänge zu entwickeln.
Da ist ja wieder der spirituelle Sinn. Was heißt das hier genau?
Naja, im Kontext dieses Textes meint spirituell Leben wohl nicht unbedingt eine bestimmte Religion, sondern eher die grundsätzliche Bereitschaft, sich für die tiefere Erfahrung des Atems zu öffnen.
Also neugierig sein?
Ja, neugierig sein, dass der Atem uns verrät über uns selbst, über die Verbindung zur Welt und bewusst mit seiner Kraft, seinem Rhythmus zu arbeiten. Es ist eine Haltung der Offenheit für die, ja, subtilen Botschaften des Lebens im Atem.
Gut, fassen wir das Wichtigste nochmal für Sie zusammen. Erstens, Atempflege ist hier viel mehr als nur Luft holen. Es ist eine Haltung. Achtsamkeit, Selbstfürsorge, bewusste Verbindung im Hier und Jetzt.
Mhm.
Zweitens, Salutogenese dreht die Perspektive um. Nicht nur fragen, was macht krank, sondern was hält gesund. Zentral ist das Kohärenzgefühl, Vertrauen in Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit.
Und drittens, das ist die Kernbotschaft dieses Textes. Die bewusste Pflege des Atems, die Atempflege, ist ein ganz konkreter, erfahrbarer Weg, um genau dieses Kohärenzgefühl zu stärken.
Also ein direkter Draht.
Genau. Indem wir uns dem Atem zuwenden, nähren wir diese drei Säulen. Atempflege spricht den gesunden Kern an, fördert Selbstregulation, Resilienz, Sinn erleben. Es ist quasi ein Werkzeug, um die innere Balance, das Wohlbefinden aktiv mitzugestalten.
Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch einen Gedanken mitgeben aus dem Text von Friedrich Max Müller. Er lautet: Der Mensch empfindet den Druck des Unendlichen, weil in jeder einzelnen Wahrnehmung des Endlichen der Atem des Unendlichen zu spüren ist.
Ein schöner Satz.
Ja, sehr poetisch. Unsere Frage an Sie wäre: In welchen Momenten Ihres Alltags spüren Sie vielleicht diesen Atem des Unendlichen? Das muss nichts Großes sein. Ein Moment der Stille, Natur, ein Gespräch oder eben beim Atmen. Und weitergedacht, wie könnte eine bewusstere Atempflege Ihnen helfen, diese Verbindung zum Unendlichen oder einfach zu sich selbst vielleicht tiefer zu erfahren und für Ihr Wohlbefinden zu nutzen? Vielen Dank, dass Sie sich mit uns auf diese Erkundung eingelassen haben. Wir hoffen, diese Vertiefung zur Atempflege und Salutogenese war aufschlussreich für Sie.